Wer von euch kann noch die stabile Seitenlage? Vielleicht schon mal gelernt beim Erste-Hilfe-Kurs. Wer von euch kann eine Wunde mit einem Druckverband verbinden? Oder wer weiß denn, wie ein gebrochener Knochen gerichtet und fixiert wird? Oder sogar eine offene Wunde zugenäht wird? Nun, das sind vielleicht gleich Dinge, wo man überlegt, na, das kann nicht jeder. Aber wenn so eine Wunde da ist, wenn so ein Bruch da ist, wenn so eine Not da ist, oh, dann suchen wir doch jemanden, der uns helfen kann. Oder mal ein anderes Bild. Stellt euch mal einen Piraten vor. Ihr Kinder, ihr könnt auch mal überlegen, Wie denkt ihr, sieht ein Pirat aus? Ja, die meisten von euch denken vielleicht an einen bärtigen Mann. Und was gibt es noch, was so ein Pirat hat? Ja, Joas. Der hat einen Hut, ganz genau. Hat einen Hut gegen die Sonne, ja, Tirza? Eine Augenklappe, genau. Weil er vielleicht einen Schaden im Auge hat. Und was gehört noch? Ja? Eine Hakenhand und ein Holzbein, ganz genau. So stellen wir uns einen Piraten vor, nicht wahr? Das hat tatsächlich auch eine historische Ursache. Das Leben der Seeräuber in der Karibik, das war von Kampf geprägt. Mann gegen Mann, die haben dann mit ihren Säbeln miteinander gekämpft und aufeinander geschossen. Und es kam oft zu schweren Verletzungen. Aber an Bord von so einem Schiff, da hatten sie keine Zeit, lange auf einen Heilungsprozess zu warten. Dass da die Knochen wieder zusammenwachsen können, dass sie wieder sich gut bewegen können. So wurden die Verletzungen auf hoher See oft nur ganz notdürftig verarztet. Und außerdem gab es auf den Schiffen meistens überhaupt keinen Arzt an Bord. Wenn ein Verletzter eine stark blutende Wunde am Bein hatte, Dann war aber die Gefahr ganz groß, dass er verblutet oder dass Wundbrand kommt. Und das war tödlich, also dass sich die Wunde so sehr entzündet. Und darum rief man den ausgebildeten Tischler an Bord. Der konnte das Bein mit der Säge amputieren und hinterher gleich noch eine Prothese schnitzen. Daher das Holzbein. Zahlreiche Piraten hatten ein Holzbein oder auch keine Hand mehr. Nun, wie ist das in der Gemeinde? Wenn ein Gemeindeglied geistlich krank, verletzt, schwach oder verwundet ist, holen wir dann auch gleich die Säge? Oder gibt es Raum und Zeit in der Gemeinde, dass jemand wieder zurechtgebracht werden kann? Dass jemand heilen kann? Haben wir hier Ärzte unter uns? Was ist ein geistlicher Umgang mit den Sünden der Glaubensgeschwister? Ist es das Piratenprinzip Holzbein? Ein drastisches, entschlossenes und unverzügliches Abtrennen und Loswerden sündiger Brüder? Wenn ein Bruder fällt, so lautet unser Thema heute, wenn ein Bruder fällt, und wir kommen in unserer Predigtreihe durch den Galaterbrief zum letzten Kapitel, Kapitel 6, und wir lesen den Vers 1. Galater Kapitel 6, Vers 1. Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr, die Geistlichen, einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Erstens die ständige Gefahr der Sünde. Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird. Paulus gebraucht hier ein Beispiel. Er hat keinen konkreten Fall im Sinn, sondern er erklärt den Christen, wie man in einer möglichen Situation umgehen soll. So wie es in jedem Erste-Hilfe-Verbandskasten auch eine kleine Anleitung gibt, ja, wie man denn diese verschiedenen Dinge anwenden soll. Stellen wir uns also mal vor, da wird ein Mensch von einem Fehltritt übereilt. Mit Fehltritt meint Paulus etwas, was moralisch verkehrt ist. Also eine sündige Tat, ein Fehlverhalten. Etwas, was nicht richtig ist. Da, wo eine Regel, ein Gebot übertreten wurde, wo jemand auf einen falschen Weg geraten ist. Aber wie wird man denn von einem Fehltritt übereilt? Das Wort übereilen heißt so viel wie vorwegnehmen oder überraschen. Paulus kann hier zwei Dinge meinen. Entweder jemand wird bei einem Fehltritt von jemand anderem überrascht, bevor er fliehen kann, bevor er seine Sünde zudecken kann, und es wird quasi, er wird ertappt auf frischer Tat. Oder, und das ist in diesem Fall wahrscheinlicher, hier wird ein Mensch von der Sünde selbst überrascht. Bevor er sich bewusst wird oder sich im Klaren ist, wie verkehrt es eigentlich ist, was er da tut, oder die Tragweite dessen, wo er da hineingeraten ist, plötzlich ist er in solch eine Sünde gefallen. Wir haben hier also eine Situation, dass ein Mensch von einer Sünde, von einem Fehlverhalten ergriffen wurde, und das brachte ihn zum Straucheln und zum Fallen. Und es mag sein, dass er zu unvorsichtig war und sein eigenes Fleisch, also diese sündigen Begierde, diese sündigen Wünsche in uns, nicht bekämpft hat, sondern in fahrlässiger Weise einfach immer mehr zugelassen hat. Oder es waren schlechte oder verführerische Einflüsse anderer Leute. Ich wollte eigentlich gar nicht so weit gehen, aber irgendwie wurde ich so mitgeschleift und traute mich nicht, irgendwie die anderen zu verärgern oder etwas anders zu tun. Oder es kann auch sein, dass eine ganz konkrete Versuchung aufgesetzt wurde, wie so eine Falle von dem Teufel selbst, der auch die Christen versucht zu locken und in ihrer Glaubenskraft zu mindern. Wie dem auch sei, wie soll man denn mit jemandem aus der Gemeinde umgehen, der offensichtlich einen Fehler im Leben begangen hat und gesündigt hat? Der Apostel sagt, bringt ihr einen solchen wieder zurecht. Helft ihm, wieder auf den richtigen Weg zu gehen. Führt ihn wieder in die richtige Richtung. Das gleiche Wort wird verwendet von den ersten Jüngern, die ihre Netze flickten. Also hier werden diese Löcher, diese gerissenen Seile, dieses Garn, es wird wieder zusammengeknotet, es wird wieder repariert. In anderen griechischen Schriften wird es gebraucht, wenn gebrochene Knochen wieder an die richtige Stelle gesetzt werden, damit sie zusammenwachsen können. Bringt sie wieder zurecht, repariert es, flickt es, führt es wieder zusammen. Und hier sehen wir, die Sünde, sie bringt immer auseinander. Sünde ist immer zerstörerisch. Sie bricht die Einheit, sie bricht die Verbindung, sie schwächt die Funktion eines Christen. Sünde treibt uns weg von einer vertrauensvollen Beziehung zu Gott. Und es treibt uns auch weg von den Glaubensgeschwistern. Es macht Beziehung kaputt. Sünde ist ein Beziehungskiller. Dabei betrügt Sünde immer. Sie verspricht eine Freude und einen Frieden, eine Erfüllung, Genuss, Ehre und so weiter. Dabei raubt Sünde immer und gibt nichts Gutes. Nichts von dem, was die Sünde verspricht, erfüllt sie wirklich, sondern sie lockt nur, aber gibt nie, sondern raubt sogar das, was wir haben. Einen gefallenen Bruder oder eine gefallene Schwester wieder zurechtzubringen, heißt also, die entstandene Trennung zu überwinden. Das, was die Sünde gerade zerstört hat in der Beziehung zu Gott und auch in der Beziehung zu den Glaubensgeschwistern, das wieder zusammenzubringen, das wieder zu reparieren. Wie ein Knochen, der gebrochen und an eine falsche Stelle gerückt ist, wieder nah an das andere Ende zu führen, sodass die Verbindung wieder zusammenwachsen kann. Das ist ja eine beeindruckende Funktion, die Gott in unseren Körper gesetzt hat, dass Knochen zusammenwachsen können, wenn sie gebrochen sind. Jemanden zurechtbringen nach einem Fehltritt bedeutet also, dabei zu helfen, dass die Beziehung zu Gott wieder gestärkt wird, also daran zu erinnern Weißt du, Gott ist barmherzig. Er vergibt Sündern. So beschämend und so schmerzhaft es auch ist, von einer Sünde überführt zu werden. Wie oft dachtest du vielleicht schon in deinem Leben, ich kann nicht verstehen, wie ich so handeln konnte. Wie ich so reden konnte. Wie mir das passieren konnte. Ich dachte, ich wäre schon so viel weiter. Ich dachte, ich wäre viel stärker in diesem Bereich. Und es ist beschämend und es ist schmerzhaft. Aber es bedeutet nicht automatisch, dass unser ganzes Christsein eine große Lüge war. Dass wir jetzt einfach nur Heuchler gewesen sind und nichts davon echt war. Jesus bleibt der Retter von Sündern. Vertraue dich ihm an. Bitte um Vergebung und um neue Kraft des Geistes, dass das, was er in dir begonnen hat, er es weiterführt und zu Ende bringt. Wende dich nicht von ihm ab. Das ist solch eine Versuchung, wenn wir in Sünde gefallen sind, wenn wir so beschämt sind über uns selbst und wenn wir auch bemerken irgendwie gegenüber anderen, dass wir etwas von unserem guten Ruf oder unseren guten Namen verloren haben, weil wir solch eine Schwachheit bewiesen haben, dass wir denken, ach, jetzt komme ich lieber nicht zurück. Jetzt traue ich mich gar nicht zu beten. So kann ich nicht vor Gott kommen. Irgendwie muss ich erstmal beweisen, dass irgendwie etwas ganz anders sein kann. Oder ich meide einfach die Gemeinschaft. in eine Sünde fällt und zurechtgebracht werden muss. Wir wollen nicht nach Piratenprinzipien handeln, aber wir müssen uns bewusst sein, dass da eine räuberische Natur in uns steckt und ein rauer Kampf in dieser gefallenen Welt. Paulus betont diese ständige Gefahr, zum einen durch das Wort Mensch. Er sagt nicht, wenn ein grober Sünder von einem Fehltritt übereilt wird oder wenn ein Schwacher unter euch oder wenn ein gerade Neubekehrter unter euch. Nein, er gebraucht das Wort Mensch, wohl um zu zeigen, auch als Kinder Gottes sind wir dennoch auch noch Menschen. Auch als solche, die den Geist Gottes haben, ist das sündige Fleisch in uns wirksam. Das gehört zu unserem Menschsein hier in dieser Welt dazu. Deswegen sollte es uns nicht überraschen. Ja, wir müssen das sündige Fleisch kreuzigen, wie Paulus es ein paar Verse vorher schreibt. Aber es wird dennoch immer wieder vorkommen, dass das Fleisch sich in einer Weise in uns erhebt, in uns auflebt, wie es nicht sollte. Und wir sündigen. Außerdem setzt Paulus noch ein Auch hinter das Wenn. Wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird. Das dient zur Betonung oder zur Verstärkung. Nicht, wenn es auch irgendwann einmal vorkommen sollte, sondern wenn auch ein Mensch übereilt wird. Tut nicht so, als würde so etwas in der Gemeinde niemals vorkommen. Erhebt nicht den Eindruck, als würde es Fehltritte in eurer Gemeinde niemals geben. In einer gesunden Gemeinde würde sowas niemals vorkommen. Nein, Paulus weiß, wir werden übereilt von Fehltritten. In jeder Gemeinde kommt es vor. Wer so ein Bild erwecken will, dass bei uns läuft alles rechtmäßig und so, sind höchstens so ganz, ganz kleine Fehlerchen, die mal bei uns vorkommen, aber keine Fehltritte, keine größeren Sünden. Wer so ein Bild erwecken will, der raubt der Gemeinschaft das Leben. Der erstickt die Gemeinschaft. Denn es bedeutet, niemand darf jemals seine Sünden bekennen. Das passt nämlich nicht ins Bild. Es darf es hier ja nicht geben. Und es erweckt den Eindruck, bei allen anderen sieht es so viel besser aus. Ich darf bloß nicht offen sein, was in meinem Leben vorgeht. Oder jeder, der die Sünden bekennt, wird behandelt, als wäre er nie ein Christ gewesen und wird beschämt und wird irgendwie als geringer und ungeistlich behandelt. Freunde, Brüder und Schwestern, als Gemeinde müssen wir lernen, mit den Fehltritten untereinander umzugehen. Genauso wie wir in einer Ehe lernen müssen, mit den Fehlern des anderen, mit den Schwächen des anderen umzugehen. So sind wir auch gefordert, als Gemeinde miteinander umzugehen, auch da, wo wir sündigen. Und als erstes ist es wichtig zu verstehen, dass es eine ständige Gefahr ist, aber wir herausgefordert sind, damit heilsam umzugehen. Bringt ihr einen solchen wieder zurecht. Aber Paulus gibt noch weitere wichtige Ermahnungen. Zweitens, die verhärtende Gefahr des Stolzes. Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr die Geistlichen einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Was ist die wichtigste Ermahnung bei der Wiederherstellung eines Christen, der gesündigt hat? Ist es nicht erstaunlich, dass Paulus nicht schreibt, bringt ihn im Geist der Wahrheit wieder zurecht. Bringt ihn im Geist des Gehorsams wieder zurecht. Bringt ihn im Geist der Treue, im Geist der Disziplin wieder zurecht. Nein, bringt ihm im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Was meint Sanftmut? Nun, es ist nicht Schwachheit. und auch nicht bloß Zärtlichkeit, wie es manchmal ein bisschen herabwürdigend betrachtet wird. Sondern Sanftmut ist eine Herzenshaltung, die unser Handeln kontrolliert. Vor einigen Wochen sagte ich bereits, Sanftmut ist kontrollierte Kraft. Kontrollierte Kraft. Vor ein paar Jahren hatte sich Jonathan einmal den Arm ausgerenkt. Erinnerst du dich daran? Und er hatte enorm große Schmerzen. Und eine uns bekannte Therapeutin, sie erklärte uns, wie der Arm wieder eingerenkt werden kann. Also griff ich sanft seinen kleinen Unterarm, zog ihn behutsam ein Stück auseinander, drehte es kontrolliert in die richtige Richtung und ließ den Arm behutsam wieder zurückfahren. Und er sagte, es tut nicht mehr weh. Die Sehne, die eingeklemmt war, die war frei und es brauchte Entschlossenheit. Nicht beim ersten Jammern, weil alles wehtat, gleich den Arm loszulassen und sagen, nee, mach ich doch lieber nicht. Aber es braucht auch Kontrolle, dass der Schaden nicht noch viel größer wird, weil ich einfach zu stark dran reiße. Deswegen wird auch empfohlen, dass man es nicht selber machen soll, sondern lieber zum Arzt geht. Aber so ähnlich wirkt Sanftmut als eine kontrollierte Kraft. Wenn ein Christ sündigt, dann ist er in einer sehr empfindlichen Situation. Sowohl seine Zuversicht in dem Frieden in Christus zu haben, als auch die Liebe in der Gemeinschaft der Gläubigen ist bedroht. Es ist eine schmerzvolle und eine empfindliche Situation. Nun, wir dürfen Sünde niemals einfach achtlos übersehen. Ach ja, ist schon nicht so schlimm. Jeder hat so seine Sachen, seine Schwachheiten, wir achten nicht drauf. Paulus musste die Korinther einmal kräftig ermahnen, dass sie grobe Sünde in ihrer Mitte einfach duldeten und so taten, als wäre es nichts Schlimmes. Aber er warnt hier die Galater auch vor übertriebener Härte, die den Schaden noch größer machen kann. Wenn ich in einer falschen Strenge mit einem Bruder oder einer Schwester umgehe, die gesündigt hat, dann kann der Schaden noch viel größer werden. Johannes Calvin, er kommentiert unseren Vers mit diesen weisen Worten. So wie Ehrgeiz ein besonders giftiges Übel ist, so wird auch durch unangemessene und übermäßige Strenge, die unter dem edlen Namen Eifer läuft, aber häufig aus Stolz und aus Abneigung und Verachtung der Brüder entspringt, oft großer Schaden angerichtet. Wer sündigt, sollte zurechtgewiesen werden. Aber das Essig muss mit Öl gemildert werden. Paulus lehrt uns, bei der Korrektur der Fehler unserer Brüder milde walten zu lassen und sagt, dass keine Zurechtweisung gottgefällig und christlich ist, die nicht von Sanftmut geprägt ist. Wenn wir sehen, dass ein Bruder gefallen ist, sollten wir bedenken, dass er in die Fallen des Satans geraten ist. Lasst uns von Mitgefühl bewegt und bereit sein, ihm zu vergeben. Erstaunlich, erstaunliche Worte. Gerade weil Calvin bekannt dafür ist, wie sehr er auch für die Wahrheit und für den Gehorsam einstand. Aber er sagt, keine Zurechtweisung kann überhaupt christlich genannt werden, die nicht von Sanftmut geprägt ist. Manchmal sind es nur so ganz ausgewählte Sünden, bei denen wir völlig unbarmherzig und unversöhnlich jemanden ausschließen wollen. Wenn es irgendwie diesen Bereich betrifft, oh, dann keine Hoffnung, sofort raus. Selbst wenn ein Christ, der sündigt, nicht aus der Gemeinde gestoßen wird, führt eine übertriebene Härte und Strenge dazu, dass die Seelen hart werden wie so Holzbeine. Dass plötzlich man sich nicht mehr traut, in irgendeiner Weise das geistliche Leben zu leben und zu bekennen.
Keine Schwachheit darf mehr zugegeben werden, kein Ringen mit der Sünde bekannt werden und jede Beziehung wird auf Distanz gehalten, damit bloß niemand mir zu nahe kommt und sieht, wo ich vielleicht noch Schwachheiten habe. Unser Umgang mit unseren Schwächen und unseren Fehlverhalten bestimmt maßgeblich die Lebendigkeit unserer Gemeinschaft. Die Funktionalität, wie wir als Körper, als ein Leib miteinander funktionieren. Und die Weise, ob wir einander im Glauben auferbauen können oder nicht. Wir brauchen Sanftmut. Nicht nur den Tischler, der die Säge holt. Wir brauchen Sanftmut, damit etwas heilen kann. Aber von wem wird diese sanftmütige Zurechtweisung denn genau gefordert? Paulus schreibt hier, so bringt ihr, die Geistlichen, einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Ist das vielleicht ironisch gemeint? Ihr, die ihr denkt, ihr wärt so geistlich. Und Paulus meint aber, eigentlich befinden sich bei euch gar keine Geistlichen. Oder meint Paulus diese Gesetzeslehrer, die in Galatien dort umhergingen und immer wieder das Gesetz Mose aufzeigten und sagten, daran müssen wir uns halten und nur so kann man wirklich ein Christ sein. Die fühlten sich so überlegen und diszipliniert. Beschreibt er sie als die Geistlichen? Oder meint Paulus eine Gruppe von besonders reifen und besonders erfahrenen Christen in den Gemeinden, die hier als die Geistlichen angesprochen werden, wie zum Beispiel die Ältesten der Gemeinde? Nun, im Kontext hier von Galaterbrief, da nimmt Paulus ständig Bezug auf den Geist Gottes und das, was geistlich ist, was der Geist wirkt, im Kontrast zu der menschlichen Kraft oder sogar zu der sündigen Gesinnung des Menschen, dem Fleisch. Das Gesetz, das bloß von außen verlangt, dass Regeln befolgt werden, zielen auf die menschliche Kraft und auf die Disziplin. Aber warum sind diese Gesetze kraftlos? Warum bewirkt das Gesetz Mose nicht wirklich den Gehorsam und den Glauben, den Gott verlangt? Nun, wegen der sündigen Natur des Menschen, wegen dieser Kraftlosigkeit, die in uns ist. Und das Gesetz gibt uns keine Kraft, sondern fordert nur ein kräftiges Handeln. Nur das, was der Geist verändert und wirkt, hat tatsächlich Kraft zum Gehorsam und zur Heiligung. Das ist die Botschaft, die Paulus gerade in den letzten Kapiteln so deutlich hervorbringt. Alle Christen sind aber geistlich oder sie sind nicht wirklich Christen. Oder sie versuchen nur durch ihr eigenes Fleisch einen Standard zu erreichen. Aber die den Geist Gottes haben, die gehören zu Christus. Die sind Kinder Gottes. Und in denen wirkt der Geist kräftig und bringt eine Frucht hervor. Es gibt keine fleischlichen Christen, sondern höchstens Christen, die ermahnt werden müssen, dass ihr Verhalten nicht dem Prinzip des Geistes entspricht. Wenn Paulus also sagt, ihr, die Geistlichen, dann meint er nicht irgendwie eine besondere Gruppe, er meint es auch nicht irgendwie als Ironie, als Witz, sondern er meint alle Gemeindeglieder, die dort den Geist Gottes haben. Der Geist Gottes wirkt in euch. Er hat euch überführt von eurer eigenen Sünde und euch zu Christus gebracht. Und ihr, die ihr geistlich seid, bringt nun auch einen Bruder, eine Schwester, die von einem Fehltritt übereilt wird, wieder zurecht. Einen gefallenen Bruder wiederherzustellen, ist genau das, was geistlich ist. Was nicht irgendwie in falscher Weise nachsichtig ist oder schwach. Manchmal hat man so den Eindruck, oh ja, die besonders Geistlichen, die würden da jetzt einfach zack die Säge holen und sagen, raus damit, wir wollen bloß nicht irgendetwas, was unseren Körper beeinträchtigen kann. Aber nee, es ist das Gegenteil. Paulus sagt, ihr, die ihr geistlich seid, ihr Geistlichen, bringt einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Es ist gerade nicht geistlich, hart und gesetzlich, jeden schnell und unbarmherzig auszuschließen, der in Sünde gefallen ist. Nein, die Gesinnung, die der Geist in uns hervorbringt, ist die der Sanftmut, sodass wir den Nächsten entschlossen, aber mit Milde wiederherstellen, sodass Heilung stattfinden kann. Ein Freund von mir ist technisch sehr geschickt. Er hat ganz viele Werkzeuge und in seiner Garage. Und sein Sohn, er wusste, wenn etwas kaputt gegangen ist, dann konnte er es seinem Papa bringen. Der warf das Spielzeug nicht einfach weg, sondern er versuchte es zu reparieren. Und wenn dann der Papa auf der Arbeit war und der Kleine, weiß nicht, war vielleicht 2 oder 3 Jahre alt, wenn ihm etwas kaputt gegangen ist, dann beruhigte er seine Mutter und sagte, das kann noch papariert werden. Papa und reparieren, es gehört in seinem Kopf so sehr zusammen, dass er daraus ein Wort machte. Das kann papariert werden. Und so soll auch Gemeinde und Wiederherstellung zusammengehören. Herzliche, sanftmütige Zurechtführung. Ja, wenn ein Bruder fällt, wir wollen ihn wieder aufrichten. Doch Paulus weiß sich genötigt, noch auf einen dritten Punkt aufmerksam zu machen. Drittens, die täuschende Gefahr der Selbstsicherheit. Es ist nicht nur wichtig, dass ein Bruder, der gefallen ist, von der Gemeinde zurechtgebracht wird und dass dies nicht in unangemessener Härte, sondern in Sanftmut geschieht. Eine Sache wird leider viel zu oft übersehen. Und dabei gib auf dich selbst Acht, dass nicht auch du versucht wirst. Gib auf dich Acht. Das heißt, prüfe oder erforsche nicht nur, was dein Bruder oder deine Schwester gemacht hat, sondern sieh auch genau auf dein eigenes Herz hin. Prüfe genau, was in dir selbst vorgeht. Das beste Mittel gegen Stolz und übertriebene Härte, gegen Verachtung und Unbarmherzigkeit ist es, auch regelmäßig die eigenen Schwächen und Fehler abzuwägen. Ärzte müssen bei Eingriffen an Patienten immer aufwendig die Hände waschen. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen oder haben dann ständig diese Desinfektionssprühs da im Krankenhaus. Warum? Damit sie nicht selbst zu Überträgern von Krankheiten werden. Dass nicht ihre eigene Unreinheit, während sie einem anderen helfen wollen, dann dem Patienten noch mehr schadet. Tatsächlich ist es eine enorme Gefahr, habt ihr bestimmt schon mal gehört, wenn Menschen zur Behandlung in ein Krankenhaus kommen und sich dort mit einem Keim infizieren, der schwerer zu behandeln ist als die ursprüngliche Krankheit, mit der sie überhaupt ins Krankenhaus gekommen sind. Wir sind gefordert, die schlechten und lieblosen Gedanken des Herzens zu untersuchen, was in uns vorgeht, wenn wir jemand anderen zurechtbringen wollen. Das zu prüfen, was uns selbst am ehesten auf sündige Wege führen kann. Denke daran, dass auch du leicht verführt werden kannst von der Sünde. Täglich Gottes Gnade brauchst. Gib auf dich selbst Acht. Und Paulus wechselt hier in der Anrede von Plural, ihr die Geistlichen, zur Einzahl. Gib auf dich selbst Acht. Das kann dir niemand abnehmen. Diese Ermahnung richtet sich an das Gewissen eines jeden Einzelnen. Prüfe dich selbst. Das, was niemand anderes sieht, prüfe dein eigenes Herz, deine Gedanken. Bevor du mit dem fehlgeleiteten Bruder umgehst, bedenke deine eigenen Schwäche, deine eigene Anfälligkeit für Versuchungen. Stelle ihnen im Bewusstsein deiner eigenen Schwäche wieder her. Jeremiah Burroughs, er schreibt, viele von ihnen können nicht jeden Tag im Wort lesen. Aber Gott erwartet von ihnen, täglich ein Blatt in ihrem eigenen Herzen umzublättern. Das heißt, zu schauen, wie steht es gerade eigentlich um meine eigene Seele. Wir können so blind werden für unseren eigenen Zustand. Und das bahnt den Weg für eine weitere Versuchung zur Sünde. Dabei gib auf dich selbst Acht, dass nicht auch du versucht wirst. Wenn du dich um jemanden kümmerst, der in Sünde gefallen ist, dann gibt es eine doppelte Versuchung zur Sünde. Die eine ist, in dieselbe Sünde hineinzugeraten wie derjenige, dem du helfen willst. Ja, so wie ein Arzt sich bei der Behandlung eines Patienten mit der Krankheit anstecken kann, kann auch jemand, der einen gefallenen Sünder wieder aufrichten will, in Versuchung geraten, in ähnlicher Weise zu sündigen. Zum Beispiel, wenn die Person, die gesündigt hat, die eigene Schuld relativieren oder entschuldigen will, rechtfertigen will. Da war ein Mann seiner Frau untreu und ein Bruder aus der Gemeinde, er kommt und will ihn zurechtbringen, aber der erzählt nur, ja, aber meine Frau bringt mir nicht den Respekt entgegen, den ich wollte und sie hat mich so und so behandelt und ständig ist sie am Nörgeln und dann habe ich aber irgendwie ein bisschen mehr Zuspruch von der Kollegin auf der Arbeit bekommen und so weiter. Plötzlich denkt der ihr eigentlich helfen will, na stimmt, meine Frau hat mich auch schon länger nicht mehr irgendwie mit etwas Wertschätzung behandelt und vielleicht hätte ich auch das Recht, mal irgendwie auf andere Wege zu gehen. Oh, wie schnell kann es passieren? Mit der Zeit wird aus Mitleid oder Empathie eine falsche Beschönigung oder Verharmlosung von Sünde. Oder aus einem seelsorgerlichen Verhältnis wird eine falsche Hoffnung, um aus einer Sünde herauszukommen. Die Frau wollte dem Bruder vielleicht aus einer Spielsucht helfen. Aber er beginnt, romantische Gefühle für sie aufzubauen und meint, sie müsse noch viel mehr Zeit mit ihm verbringen, damit er von seinem falschen Verhalten loskommt und nicht sein ganzes Geld verspielt. Und die andere Versuchung ist zur Sünde, die andere Versuchung zur Sünde ist die der Überheblichkeit. Also nicht nur, dass ich in eine ähnliche Sünde hineingerate, sondern dass ich in der Weise, wie ich den Bruder oder die Schwester zurechtbringen will, eine falsche Gesinnung habe. Und ja, das ist auch so ein multiresistenter Keim in uns. Jesus warnt davor, dass wir den Balken in unseren eigenen Augen übersehen, während wir den Splitter bei unserem Bruder herausoperieren wollen. Diese Überheblichkeit, ja, zu denken, also war ja klar, dass der in so eine Situation gerät. Das würde mir niemals passieren. Ich hatte bei dem eh schon immer ein schlechtes Gefühl. Der war sowieso schon immer viel zu töricht. Und das führt uns dazu, auf den anderen herabzuschauen, ihn zu verachten. Vielleicht sogar froh zu sein, dass ich ja so viel stärker bin als er, dass ich ein so viel besseres, ein so viel heiligeres Leben führe als er, wie der Pharisäer, der auf den Zöllner herabblickt. Danke, dass ich nicht so bin. Jesus macht deutlich, dass die Sünde des Pharisäers wesentlich zerstörerischer war als die des Zöllners. Denn der eine erkannte und bereute seine Sünde, doch der Pharisäer rühmte sich seiner eigenen Gerechtigkeit. Gib auf dich selbst Acht, dass nicht auch du in Versuchung gerätst. Du bist vielleicht schwächer, als du denkst, oder hast Neigungen zur Sünde in anderen Bereichen, die dir nicht bewusst sind. Aber wisst ihr, wie wertvoll es ist? Der Bruder oder die Schwester, die dich zurechtbringt, weiß, was es heißt, gegen Sünde anzukämpfen. Weiß, was es heißt, wie es sich anfühlt, in Sünde gefallen zu sein und allein auf die Gnade Gottes geworfen zu sein. Und nicht einfach von oben herab dir die 5 Schritte zeigt, was du jetzt machen musst, um wahre Buße zu zeigen, sondern mit dir geht und sagt, Bruder, Schwester, ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Ich habe das schon durchgelebt. Lass mich dir helfen. Ich möchte dir eine Stütze sein. Ich fühle mit dir diesen Schmerz. Und ich will dir helfen, hier herauszukommen. Wisst ihr, wir haben keinen Grund zum Stolz. Keiner von uns. Seht zu, dass während du dem schwachen Bruder zurückführen willst, nicht selbst von einem Fehltritt übereilt wirst, in der Tat oder in den Gedanken deines Herzens. Und wir wollen 3 Anwendungen daraus ziehen. Zum einen, Sünder, suche Christus. Sünde und all die Versuchungen zur Sünde, sie sind immer zerstörerisch. Sie trennen das. Sie trennen uns von dem Guten. Bei all den falschen Versprechen. Der Einzige, der wirklich mit unserer Sünde umgehen kann, ist Christus. Er ist gestorben am Kreuz von Golgatha, um unsere Schuld zu bezahlen. Und darum ist es so angemessen, uns das auch neu bewusst werden zu lassen, auch in Schriftlesungen, neu davon betroffen zu werden, wie tief das eigentlich ist, dass Christus für uns gestorben ist. Und das gilt jedem, der von Sünde übermannt wird. Christus ist der einzige Retter. Er ist der einzige Erlöser von Sünden. Und die zweite Anwendung ist die, Bruder, suche Wiederherstellung. Wenn du Christ bist und du fällst in eine Sünde, wo du denkst, ich hätte nicht gedacht, dass mir das passieren kann. Dann fliehe, weder vor Gott noch vor der Gemeinde. Suche Wiederherstellung. Ich bin einmal als Jugendlicher gefallen, habe mir den Kopf aufgeschlagen und habe gedacht, ach, ist nicht so wichtig, habe irgendwie ein Pflaster drauf gemacht. Und dann irgendwann, eine Woche später oder sowas, bin ich zum Arzt gegangen und der hat gesagt, wären Sie mal früher gekommen, jetzt bleibt eine Narbe. Manchmal ist es wichtig, schnell die Wiederherstellung zu suchen, nicht zu lange zu warten. Und dafür ist es auch wichtig, dass wir als Gemeinde eine Atmosphäre prägen, wo das möglich ist. Wo diese Barrieren, diese Hindernisse, diese Schwellen nicht zu hoch sind, sondern wo ich sagen kann, ich weiß, meine Geschwister meinen es gut mit mir. Ich kann zu ihnen kommen. Und die dritte Anwendung, und die will ich ein bisschen ausführen, Gemeinde, bringt einen solchen wieder zurecht. Bringt einen solchen wieder zurecht. Nun, um welche Sünden handelt es sich denn? Es gibt Sünden eines Mitchristen, die sind nicht schön, aber der Schaden ist sehr begrenzt. Ja, so eine schnippische Bemerkung, eine lieblose Tat, irgendwie eine Unachtsamkeit und ich ärgere mich darüber, ich fühle mich verletzt, ich sehe vielleicht, ah, das war nicht angemessen, das war nicht richtig. Aber ich weiß, es ist kein Muster, keine sündige Haltung, sondern war vielleicht irgendwie eine blöde Situation. Und ich überdecke es mit Liebe. Die Liebe überdeckt eine Menge von Sünden, heißt es im Petrusbrief. Aber dann gibt es Sünden, von denen wird jemand übereilt und du merkst, das beeinträchtigt sein eigenes Glaubensleben und vielleicht auch die Beziehung zu den Geschwistern oder hat eine schlechte Auswirkung auf andere noch. Sünden von Habgier oder Neid, Unzucht oder Betrug. Und die werden einzelnen Geschwistern offenbar und man weiß, das kann ich nicht einfach so unangesprochen lassen. Es geht nicht nur darum, dass ich irgendwie mich darüber geärgert habe, ich kann es vergeben, aber ich fürchte, dass er Schaden an seiner eigenen Seele nimmt oder dass der Schaden Überhand nimmt, auch in anderen Kreisen. Und das sind Sünden, die müssen angesprochen werden. Da geht es darum, bringt einen solchen wieder zurecht. Zuletzt gibt es aber auch grobe Sünden, die zum Schutz anderer eine deutlichere Handlung bedürfen. Wenn es um Irrlehre geht oder um Betrug oder Gewalt, wo wirklich eine Gefahr besteht, dass Leute in die Irre geführt werden oder dass jemand leidet, ja, eine Frau, die von ihrem Ehemann betrogen und geschlagen wird oder sowas. Da geht es nicht darum, ach ja, wir nehmen uns mal ein halbes Jahr Zeit und versuchen, das langsam wieder zurechtzubringen. Da muss eingeschritten werden. Ja, es gibt unterschiedliche Situationen, aber dennoch sollte bei jeder Sünde, man muss sozusagen nach dem Maß schauen, aber bei jeder Sünde sollte es unser Bestreben sein, wie kann jemand wieder zurechtgebracht werden, wenn er ein Christ ist. In welcher Form? Wir finden in Matthäus 18 die bekannte Gemeinderegel. Das heißt, dass es in grob in drei Schritten stattfinden soll. Denn ich sehe hier ist eine Person und ich habe das Gefühl, hier ist die wurde übereilt von einer Sünde. Dann versuche ich, mich mit ihr zu treffen, zu sprechen, mal wahrzunehmen, ja, wie sieht sie die Situation, ihre Seite der Geschichte zu erfahren. Aber wenn ich bei dem Zuhören immer noch der Meinung bin, na, ich glaube, da ist wirklich ein Fehltritt, ein Fehlverhalten, der hat gesündigt. Dann sag es demjenigen, dass es dir so vorkommt, als würde er gegen das Wort Gottes verstoßen, dass er Buße tun soll und sich von dem, was er tut, abwenden muss. Und du kannst auch erklären, dass du gerne bei diesem Prozess helfen möchtest, dass du unterstützen möchtest, hier auf dem Weg zurück zum Glauben und zur Gerechtigkeit zu kommen. Und übrigens kann das auch mehrere Treffen beinhalten. Nicht? Nicht beim ersten, nur bei einem Treffen, und wenn das nicht funktioniert, zack, gleich zum zweiten, sondern ein bisschen abwägen. Ja? Wie kann ich den Bruder davon überzeugen, dass das, was er tut, hier falsch ist? Weigert er sich jedoch, Buße zu tun und setzt sein Verhalten fort? Oder er sagt, oh ja, du hast recht, ich tue Buße, aber mach trotzdem genauso weiter wie zuvor. Dann such dir noch einen andere, die mitgehen, noch ein oder zwei Zeugen, zum Beispiel die Ältesten. Und das hilft auch zu sagen, ist vielleicht irgendwie die Weise, wie ich das anspreche, verkehrt. Ja? Fehlt es mir an Sanftmut? Ich habe einen Mann vor Augen, der war so euphorisch und wollte auch einen sündigenden Bruder zurechtweisen und hat das in einer solchen Strenge und in einer solchen Härte getan, dass er nicht mehr zum Gottesdienst kommen wollte. Und bei aller richtigen Motivation wäre es so viel besser gewesen, da würde jemand mit hinzukommen und sagen, ruhig, wir versuchen das hier mal auf eine andere Weise. Ja. Aber wenn auch dieser Schritt zu keiner Buße führt, dann soll man sich an die Gemeinde wenden. Wenn die Person sich weigert, auf die Ältesten zu hören, auf den Rat der Gemeinde, dann erst muss er aus der Gemeinde ausgeschlossen werden, exkommuniziert werden. Aber der Versuch, selbst der Exkommunikation ist nicht, oh ja, jetzt sind wir das los, Säge ab und uns ist das Holzbein lieber, sondern selbst die Exkommunikation soll eigentlich dazu dienen zu sagen, halt, so ist es nicht richtig. Ja? In dieser Weise, wenn ich an dieser Sünde festhalte, dann kann ich keine Gemeinschaft mit den Gläubigen haben. Und es soll zur Buße führen, zur Überführung und dass man wieder aufnehmen kann, wieder empfangen kann, dass er nicht einfach in Sünde fortleben kann und damit Christus und der Gemeinde ein schlechtes Zeugnis gibt. Was bedeutet Zurechtbringung? Es bedeutet zurück in die Beziehung zum Herrn und zur Gemeinde führen. Aber es heißt nicht, dass das Vertrauen gleich im gleichen Maße wiederhergestellt wird oder jemand nach einer deutlichen Sünde die Dienste in der Gemeinde unverändert weiterführen kann. Und besonders ernst ist es natürlich, wenn es einen Pastor betrifft. Wie wir es in den letzten Tagen gehört haben von einem weltweit einflussreichen Prediger, der in Sünde gefallen ist. Und auch wenn er es bekannt hat, bedeutet das natürlich nicht, oh ja, okay, nächsten Sonntag wieder auf die Kanzel. Erstmal muss er zurechtgebracht werden in seiner Beziehung zum Herrn und auch in der Beziehung in der Gemeinde, dass Buße getan wird. John Engle James bemerkt, wenn ein Prediger der Gerechtigkeit den Sündern im Weg stand, also durch sein eigenes Verhalten sogar ein Hindernis wurde, als wirklich eine Bestätigung zum Evangelium, sollte er seine Lippen in der großen Gemeinde nie wieder öffnen, bis seine Buße so berüchtigt ist wie seine Sünde. Fand ich ein weises Wort. Bis seine Buße so berüchtigt ist wie seine Sünde. Das finden wir bei David, oder? Psalm 51 ist genauso berühmt wie sein Fehlverhalten mit Bathseba. Es wird deutlich, ja, hier ist wirklich der Herr am Wirken gewesen, hat ihn wirklich davon überführt. Es gibt sehr schwierige Fälle, aber es sollte unser Ziel sein, nicht einfach so zu tun, als würde ein Bruder, der gefallen ist, nie zu uns gehört haben und alle Hinweise werden gelöscht, die Säge wird herausgeholt und abgetrennt, sondern ihn im Glauben wiederherzustellen und ihm Zeit zu geben, auch die Echtheit seiner Buße zu bewähren, zu zeigen, das, was der Geist angefangen hat, das ist echt. Hier ist geistliches Leben. Und zuletzt, in welcher Haltung? Sanftmütig, demütig und vorsichtig. Das ist das, wozu Paulus uns hier aufruft. Noch im Vers zuvor, Galater 5, Vers 26, heißt es, lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, indem wir einander herausfordern und einander beneiden. Und genau das trifft nun zu. Es ist so wichtig, wenn jemand in Sünde fällt, dass wir nicht nach eigener Ehre trachten, dass wir stolz werden, dass wir den anderen herausfordern oder provozieren oder dass wir einander beneiden oder auch vielleicht die Stellung oder die Ehre eines anderen nicht gönnen und nur irgendwie zum Schein etwas darstellen wollen, was wir nicht sind. Nee, wir wollen einander in einer demütigen Haltung begegnen. Wir wissen, wir sind alle Sünder, die Gnade nötig haben. Und wir wollen in Sanftmut einander helfen, dass wir diesen Glauben als Pilger in dieser Welt, dass wir darin vorangehen. Und wir müssen vorsichtig sein, dass wir nicht übermütig werden, nicht selbstsicher werden und denken, ja, ich bin der alle zur Gerechtigkeit führt, sondern dass wir selber genauso anfällig sind und unser Herz trügerisch ist. Möge der Herr auch uns als Gemeinde dazu segnen, dass wir lernen, mit den Fehltritten der Geschwister so umzugehen, dass das Evangelium hervorleuchtet in seiner herrlichen Kraft, dass die Gnade nicht nur bekannt, sondern auch gelebt wird. Dazu helfe uns Gott. Amen.